Ich gehe heute Morgen davon aus, dass alle die Donau kennen. Die Donau ist der größte Strom Europas, der aus dem Schwarzwald ins Schwarze Meer fließt. In einem gewaltigen Mündungsdelta mit vielen Verzweigungen strömt dort das Wasser in das Schwarze Meer. Wenn wir allerdings die Donau aufwärts gehen, dann sind viele Zuflüsse da. Und wenn wir den Balkan verlassen, durch Österreich nach Deutschland kommen, dann wird es langsam rätselhaft. Nämlich die Donau verschwindet irgendwo unterwegs und man sucht sie vergeblich ein Stück weiter aufwärts. Da führt sie wieder Wasser. Und dann beginnt das weitere Rätselraten. Wo ist denn die Quelle? Die Donaueschinger sagen hier bei uns, da entspringt die Donau. Nein, nein, melden sich da zwei kleine Orte im Schwarzwald. Die Donau, die entspringt hier bei uns. Lange hat es Streit gegeben. Jetzt hat man einen Gedenkstein aufgestellt. Ich war vor einem Jahr mit meinem Schwager da. Hier ist die Donauquelle und dann wird angegeben, wie viel Kilometer bis zum Schwarzen Meer. Und als ich da stand, dachte ich, aha, back to the roots, zurück zu den Wurzeln und Anfängen, zurück zur Quelle. Und dann sagte mein Schwager, der mich dorthin geführt hatte, ja, aber da gibt es dann noch so ein Bächlein, die behaupten, das wäre es auch. Naja, ich war nicht so ungeheuer beeindruckt, aber vorgestern haben wir dann in die Nähe der Donau noch eine Exkursion gemacht zur Aach. Zur Aachquelle, das ist die stärkste Quelle, die wir hier in Deutschland haben. In einem relativ kleinen Teich kommt dort aus dem Karstgebirge der Alb ein Riesenstrom Wasser und aus dem kleinen Teich, da fließt auf einmal ein Strom, da stand ich staunend davor. So ist es auch mit dem Christsein. Wir haben einen gewaltigen Strom mit einem Delta, mit vielen, vielen Mündungen, die einen so, die anderen wieder in dieser Weise. Und da fragt man sich, wo und wie sind dann die Quellen? Ich möchte euch heute Morgen anhand des Wortes Gottes zur Quelle des Christseins führen. Wenn ich den Text gelesen habe, werdet ihr merken, warum ich diesen Text ausgewählt habe. In der Apostelgeschichte, das ist der Bericht des Arztes Lukas, eines Akademikers, der also mit der wissenschaftlichen Akribie die Dinge erforscht und beschrieben hat, der gibt uns folgenden Bericht, den wir sehr aufmerksam studieren wollen. Kapitel 11, von dem 19. Vers an, die ganze Passage. Bei der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, kamen die Versprengten bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Dort verkündigten sie das Wort nur den Juden. Einige aber von ihnen, die aus Zypern und aus Cyrene stammten, verkündigten, als sie nach Antiochia kamen, auch den Griechen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Die Hand des Herrn war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Die Nachricht davon kam der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren und sie schickten Barnabas nach Antiochia. Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich vorgenommen hatten. Denn er war ein trefflicher Mann, erfüllt mit heiligem Geist und von Glauben. So wurde für den Herrn eine beträchtliche Zahl hinzugewonnen. Barnabas aber zog nach Tarsus um Saulus zu suchen. Er fand ihn und nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und unterrichteten eine große Zahl von Menschen. In Antiochien nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Hier haben wir den genauen Quellpunkt der Gemeinde Jesu, unserer Prägung und der weltweiten Ausbreitung. Gut, das alles hat in Jerusalem zu Pfingsten begonnen. Das geschah an Pfingsten, als der Heilige Geist, wie verheißen, die 120 erfüllte und sie aus dieser Erfüllung nur so sprudelten und den Herrn priesen und ihm die Ehre gaben, dass es nicht zu überhören und zu übersehen war. Und die Festgemeinde, all der Pilger der jüdischen Diaspora, das heißt der Auslandsjuden, waren erstaunt über die Dinge, die dort geschahen, sodass Petrus auftrat und den Anlass zur ersten Großevangelisation nutzte. Dies ist das. Und dann deutete er alles Geschehen, was geschah, und forderte die Menschen auf. Jesus Christus, den Gott gesandt hatte, seinen Sohn, der Mensch wurde, der unter uns lebte, lehrte, der sein Leben gab, der begraben wurde, aber auch auferstand und gen Himmel gefahren ist und der sich machtvoll bemerkbar machte. Dieser Jesus ist der gottgesandte Retter, außer ihm gibt es keinen, trotz seiner ungeheuren Fülle und Angebot an Religion, ist Jesus der einzige Weg und der Retter. Dort in Jerusalem, da waren nicht nur interessierte Hörer da, die die Ohren aufstellten, sondern da steht, da ging es ihnen durch das Herz. Da traf dieses Wort, das Petrus jetzt klar verkündigte, mitten ins Zentrum ihres Lebens. Und sie standen da und riefen, was müssen wir tun? Und Petrus gab ihnen dann den Unterricht und er sagt, kehrt um, tut Buße, ändert euer Leben, wendet euch Gott, wendet euch Christus zu. Und dann lasst euch taufen zu einem klaren Bekenntnis, so werdet auch ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die für alle Christen da ist, für euch, für eure Nachkommen und auch für die, die ferner hinzukommen würden. Und so entsteht in Jerusalem die erste Kirche mit 5.000 Mitgliedern, in der Folge später nochmal 3.000. Das war ein unübersehbarer Faktor in dieser Stadt. Ja, das wäre doch dann eigentlich die Ursprungsquelle. Ja und nein. Ja, weil es so viele waren. Ja, weil sie sich zu Jesus bekehrt hatten. Ja, weil sie verbindlich zu leben begannen. Aber nein, weil all diese Leute Juden waren und einen exklusiven Gedanken hegten und pflegten. Dass man nämlich erst Jude werden müsse, ehe man Christ werden kann. Dass man sich erst beschneiden lassen müsste und das Gesetz halten. Und dann könnte man Christ werden. Das kann also nicht die Quelle sein, denn was Gott wollte, war für alle Menschen, nicht nur für die exklusive Gruppe der Juden. Aber zunächst begrenzte sich alles Geschehen auf Jerusalem. Dann aber kam Verfolgung. Jesus hatte ja gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, nicht meine Theologen, nicht meine Priester, nicht meine sonstigen kirchlichen Dienstleister, sondern Zeugen, Menschen, die davon berichten, was sie erlebt haben und die bezeugen können, dass die Dinge wahr sind. Sie blieben aber in Jerusalem und warteten, dass die anderen kommen. Und so griff Gott ein. Er schüttelte das gemütliche Nest in Jerusalem auf. Verfolgung kam. Mich interessieren Natursendungen immer. Und was ich faszinierend finde, ist zum Beispiel so ein Adlerhorst, wenn da in Nahaufnahmen gezeigt wird, wenn diese jungen Vögel heranwachsen, wenn sie am Nestrand da noch stehen und schaukeln. Irgendwann schmeißen die Altvögel all die Polster aus dem Nest raus. All das Weiche, Gemütliche, das Kuschelige. Und dann bleibt nur der Unterbau aus harten Zweigen mit Dornen da drin. Da kann man sich nicht mehr so gemütlich reinsetzen. Und dann stehen diese Jungvögel, deren Flügel und Bereich Federkleid noch so ungeordnet ist, da stehen sie so wackelig auf dem Rand und breiten die Flügel aus in den Wind, bis sie dann, weil sie sich nicht mehr niedersetzen können, auf die Idee kommen, ja, wir haben ja Flügel, die sollten wir mal ausprobieren. Und dann starten sie in eine neue Welt. So hat sich Jesus das auch gedacht. Und das große Nest Jerusalem, da hat er all das Weiche rausgenommen. Die Verfolgung kam. Verfolgung, das mögen wir gar nicht. Wir sind ja eine Wohlfühlgesellschaft. Wir haben ja abonniert darauf, dass es immer nett und gut zugehen muss, nicht wahr? Aber wenn wir an die Quellen gehen, dann merken wir, das entspricht nicht dem Gedanken Gottes. Immer wenn es gemütlich wird, dann stört Gott. Denn er möchte, dass die Gemeinde hinausgeht und wächst. Und in dieser Verfolgung, die jetzt entstand, da mussten viele Jerusalem verlassen, da mussten sie in die umliegenden Städte und Ortschaften Judäas gehen, um Schutz zu finden. Und da sind Leute bis an die Mittelmeerküste gekommen und haben erzählt von dem, was sie erlebt haben. Aber trotz dem, dass sie jetzt gingen, begrenzten sie immer noch. Sie suchten die Juden und denen erzählten sie das. Und dann passiert es, dass einige unter ihnen waren, die waren von der Gotteserfahrung so durchdrungen und erfüllt, dass sie ihre ganzen kulturellen Begrenzungen, die sie mitbekommen hatten, vergessen haben. Die auf einmal nicht mehr unterschieden, aha, das ist ein Jude, dem kann ich das sagen, aber der gehört zu dem Griechischen und zu der übrigen Welt, die zählen bei Gott sowieso nicht. Also die hatten ganz vergessen, dass es da so Grenzen gab und die sprachen auf einmal Menschen an, die nicht zum Judentum gehörten, erzählten ihnen von Jesus. Erzählten ihnen, dass Gott ihn gesandt hat, damit wir Vergebung der Sünden bekommen, neues Leben und damit wir mit unserem Schöpfer wieder eins werden und er als unser Vater in unser Leben hineintritt. Und es geschah, dass jetzt durch die Verkündigung, die war ja verknüpft mit dem Zeugnis, das, was man erlebt hat, da beginnt etwas zu wirken. So, und jetzt beugen wir uns herab zu der eigentlichen Quelle, nämlich der Quelle der Gemeinde für die ganze Welt. Denn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das neue Leben bekommen. Diese Juden, die gläubig geworden waren, aber nicht mehr in den Begrenzungen ihrer Religion und Kultur blieben, die berichteten von Jesus weiter. Und jetzt geschieht etwas nie Dagewesenes. Das Zeugnis und die Verkündigung bewirkt in anderen Menschen eine Reaktion. Sie hörten es. Und sie bekehrten sich. An der Quelle des Christseins steht also die Botschaft von Jesus Christus. Wenn die nicht weitergesagt wird, dann ist das stehendes Wasser. Dann ist das bestenfalls ein Swimmingpool, wo man Algen rausfüllt, damit man gut baden kann. Aber das ist nicht die Quelle, der Strom, der sprudelt, der Ursprung der zu einem großen, weiten Fluss wird. Echtes Christsein zeigt sich immer darin, das Wort Gottes und die Verkündigung uns trifft. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, so übersetzt Luther. Aber eigentlich ist gemeint aus dem Zeugnis, aus dem persönlichen Bericht. Und hier möchte ich jetzt etwas einführen. Bei allen Großevangelisationen von Reinhard Bonnke und anderen, die es sonst noch gibt, die meisten Menschen bekehren sich wodurch? Durch das Zeugnis schlichter, einfacher Leute, die ihnen von Jesus erzählen. Deswegen wollen wir uns jetzt erinnern, aha, da beginnt es, da sprudelt die Quelle, da bricht es auf. Die persönliche Christuserfahrung, die nicht verborgen bleiben kann. Jesus selbst sagt einmal, wovon das Herz erfüllt ist, davon sprudelt der Mund über. Es gibt also keine heimliche Jüngerschaft. Es gibt also kein verborgenes Christentum. So geistliche Winnetous auf leisen Sohlen jede Deckung nutzen, sogar die Feder abgeklappt, damit man nur ja nicht gesehen wird. Nein, Christentum macht sich bemerkbar. Und so in Antiochien. Da kommen diese Menschen auf den Markt, da kommen diese Menschen in die Gassen, in die Basare, wo immer da das Gedrängel war, und beginnen von Jesus zu erzählen, was sie erlebt haben, was Gott durch Jesus auch in dem Leben anderer tun will. Und Menschen hören es. Und nun geschieht es, dann wächst und entsteht Glaube. Glaube ist etwas, was von Gott her geschieht durch die Gabe seines Sohnes. Denn ohne die Voraussetzung dieser Tatsache könnte es überhaupt keinen Glauben geben. Dann glaubt man sonst was, an fliegende Kaninchen oder sonst was. Mir hat mal einer erzählt, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Gesagt, was verstehen Sie darunter? Fliegendes Kaninchen oder übergroße Fledermäuse oder was? Jedenfalls ein bisschen höher. Man war ganz überrascht. Nein, Glaube entsteht aufgrund der Tatsache, dass Gott seinen Sohn gab, dass die Tatsache bezeugt wird und weitergesagt wird. Und so nehmen Menschen hier in Antiochia Jesus aus dem schlichten Zeugnis auf der Straße an. Damit stoßen wir auf zwei Dinge, das Zeugnis und die klare Bekehrung, die daraus folgt. Bekehrung ist ein biblischer Begriff der Umkehr, wenn man in eine falsche Richtung marschiert ist, wenn man irgendwo unterwegs ist und sich total verlaufen hat, passiert ja auch heute trotz Navi, und dann sagt eine freundliche Stimme, wenn möglich, kehren Sie bitte um, und wenn es mitten auf der Autobahn ist, ich musste mal lachen, wenn dann da so hilfreiche Ratschläge kommen, die völlig daneben sind. Aber hier geht es nicht darum, dass irgendwie die Reise ein bisschen interessanter wird, sondern zu einer klaren, entschiedenen Umkehr. Wort Gottes hören, Zeugnis hören, von Jesus hören und dann darauf reagieren, umkehren, wie hier in Antiochia. Das war eine richtige Graswurzelbewegung. Das war keine Aktion irgendeines Luftkissenfahrzeuges, viel Staub und eine gewisse Bodenfreiheit, sondern das war direkt an diesen Menschen. Und die Menschen bekehren sich, nehmen Jesus an, und zum Erstaunen einiger Begleiter, die doch im Zweifel sind, ob denn das der richtige Weg ist, dass man nicht Juden so schlicht das weitersagt, man müsste doch über den Sabbat sprechen und die Beschneidung und die Gebote und all die Dinge, das wissen sie doch nicht, die Voraussetzungen sind doch nicht gegeben und die Kulturschranken und. Ich finde das so toll, wenn man all die Dinge gar nicht beachtet und es funktioniert trotzdem. Wie jemand sagte, das ist wie bei der Hummel, die kann aerodynamisch gar nicht fliegen. Das weiß sie aber nicht und fliegt trotzdem. Und so ist das auch in diesem Bereich, da nach menschlichem Ermessen sagt, oh, da müsste dies und jenes und anderes. Nein, wo das schlichte Jesuszeugnis da ist, das ist der Angelpunkt, wo Bekehrungen ansetzen. Wenn große Referate gehalten wird, da werden ein paar graue Gehirnzellen angeregt. Oder wenn irgendwie große Manifestationen und anderes. Nein, Gott ist so groß, dass er sich so klein machen kann. Gott ist so stark, dass er das schwächste Zeugnis gebrauchen kann. Wenn wir den Wunsch haben, zurück zu den Quellen, back to the roots, dann lasst uns daran denken, ein Christsein beginnt da, wo auf das Wort Gottes gehört wird, wo die Botschaft Jesu verstanden wird, wo wir Jesus in der Bekehrung in unser Leben aufnehmen. Es gibt keinen anderen Weg zum Christsein, keinen sakramentalen Weg, keinen kirchenhierarchischen Weg, keinen humanistischen Weg, keinen sonstigen Weg, auch wenn er scheinbar als Abkürzung angeboten wird. Das ist ein Irrweg. Der schlichte Glaubensweg. Und diese Bewegung in Antiochien, die breitet sich so schnell aus, dass einige irgendwie beunruhigt sind. Das müssen wir nach Jerusalem melden. Und so machen sie das auch. Und die Jerusalemer Gemeinde hört davon. Ich versuche mir, wenn ich die Bibel lese, das immer so plastisch vorzustellen, so im Kino hier innen drin. Und da kommt nun die Botschaft da aus Antiochien. Petrus, Johannes, wisst ihr eigentlich, was in Antiochien los ist? Jakobus, weißt du eigentlich, die reden von Jesus und erwähnen das Gesetz nicht mal. Da sind so einige quer und steile Falten über die Stirn gelaufen. In dem allem, ja, kann denn das sein, darf denn das sein, ist das denn zeitgemäß, ist das überhaupt denkbar und verantwortbar und so weiter. Bei all den Erwägungen gab es aber einen in ihrer Mitte, das war der Barnabas, ein Levit, eigentlich durch Herkunft und Geburt, eigentlich der Mann, der die stärksten Vorurteile haben müsste. Aber der war anders gestrickt, das verrät schon sein Name. Barnabas heißt nämlich Sohn des Trostes. Das war ein Mann, den Menschen zugewandt. Das war ein Mann, der hat ein offenes Herz. Ein Mann, der interessierte sich für den anderen in seinem, wie er ist. Und so wird er gesandt. Ich habe den Eindruck, er hat sich so leise gemeldet, hat gesagt, dann gehe ich mal hin nachschauen. Mach das mal. Und jetzt haben wir gelesen, er unternimmt die Reise dort nach Antiochien. Das war übrigens damals die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Nach Rom, nach Alexandria im Nil, Mündungsdelta Ägyptens, war dann Antiochien in der Nordwestecke an der Mündung des Orontes die drittgrößte Stadt. Einige Hunderttausend lebten hier. Eine multikulturelle Stadt, eine Handelsstadt, eine Stadt mit einer Vielfalt von Kulten und Religionen. Da gab es die Juden, die Kybele-Kulte, die Astarte-Kulte, die Baals-Kulte und alles Mögliche war dort versammelt. Und hier war jetzt eine Schar von Menschen versammelt, die Jesus erlebt hatten. Die hatten noch kein Gemeindehaus, keine Lautsprecheranlage, die hatten auch all die Dinge nicht, die wir für unbedingt erforderlich halten, sind ja gut, aber es ging auch damals ohne. Aber sie waren Jünger Jesu und trafen sich. So hin und her in den Häusern, in den Kleinen- und Interessengruppen, auf dem Markt, im Basar und überall. Jedenfalls Barnabas kommt nach Antiochien und schaut sich das an. Ich finde diesen Mann großartig. Der ist nicht gleich hin und hat dann die Stirn kraus gezogen. Nee, das geht gar nicht so. Und das da auch nicht. Also das müssen wir jetzt mal in die Reihe bringen. Nee, der guckt, der hört zu und er spürt, hier ist was ganz Echtes. Und dann steht und er freute sich. Ah, ich liebe diesen Barnabas. Von der Sorte würden wir bis heute noch einen ganzen Haufen gebrauchen. Wisst ihr, die Kritiker, die haben irgendwie ein eigenartiges Gen, dass sie sich viel stärker vermehren. Aber ich würde dafür plädieren, dass dieses Barnabas-Gen doch sehr viel stärker da ist. Was könnte man sich alles an Schwierigkeiten ersparen über Formen, Wege und Ausdrucksweisen des Christentums und der Verkündigung des Evangeliums, wenn da doch ein paar mehr Barnabasse dabei wären, die das Wesentliche sehen, was in Menschen passiert, wie sie verändert werden und welche Perspektiven Gott hat. Er steht in ihrer Mitte und freut sich. Und sein Vaterherz öffnet sich diesen frisch und neugeborenen Kindern, die vor lauter Begeisterung und Eifer und so weiter einfach das Evangelium weitersagen. Hier werde ich dann nachdenklich. Christliche Soziologen haben festgestellt, etwa 2 Jahre nach der Bekehrung werden Christen missionsunfähig. Habt ihr es gewusst? Dass die Unbekümmertheit, die aus der ersten Zeit der Begegnung mit Christus, die ist dann so langsam durch verschiedene Dinge zurückgedrängt. Dann hat man nur noch seine frommen Freunde. Da ist ja der ganze Kreis derer, die noch, ja, das sind die Schlimmen und die Bösen und so weiter. Dann kommen all diese Bewertungsmerkmale dazu. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo ein Christ eigentlich missionsunfähig ist. Das war hier noch nicht so, sondern da war noch etwas von einer Attraktion da, dass jetzt, wo Barnabas hinzukam, sie ermutigte. Denn das ist der nächste Punkt. Er ermutigte und sagt, macht weiter, bleibt dran, ihr seid auf dem richtigen Weg. Natürlich hat er gesehen, da waren noch alle an Kinderkrankheiten. Natürlich hat Barnabas gesehen, da waren noch Windeln zu wechseln. Natürlich hat Barnabas gesehen, da haben sie auch noch den Brei verkleckert, wenn ich in der Bildsprache bleiben darf. Aber er ermutigt sie und sagt, macht weiter, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wir erfahren etwas, was ganz wichtig ist. Wenn Aufbrüche geschehen, wenn junge Christen mit Jesus beginnen, dann brauchen sie nicht die erhobenen Zeigefinger all der Erfahrung langjähriger Christen. Da brauchen sie was, da brauchen sie die ausgestreckte Hand der Ermutigung wie Barnabas. Er ermutigte sie, um was steht da? Treu zu bleiben. Wisst ihr, wenn man einen Anfang gemacht hat, wenn man mit Jesus beginnt, wenn das alles brennt und glüht und wir für Jesus zeugen, dann sind wir der Meinung, oh, das geht jetzt so richtig ab. Aber die Länge trägt die Last. Und dann beginnt der Bereich Treue. Wisst ihr, im neutestamentlichen Griechisch gibt es für Glauben und Treue nur ein Wort. Nur der Textzusammenhang zeigt uns, die wir ins Deutsche übersetzen, ob jetzt hier der Schwerpunkt beim Glauben liegt oder in der Treue des Alltags. Und wir lesen hier, Barnabas ermutigte sie, treu zu bleiben, wie sie es sich vorgenommen hatten. Ach, das finde ich toll. Das war ihnen klar. Wir wollen dranbleiben, wir wollen vorangehen, wir wollen uns nicht aufhalten lassen. Aber diese Ermutigung, die spricht ja wovon? Es hatte bereits begonnen, dass hier Anfechtung, Versuchung, Bedrängung, Verfolgung, Verachtung, all die Dinge, die dann kommen, wenn man für Jesus startet. Und er ermutigte sie, bleibt dran. Haltet das fest, was ihr euch vorgenommen habt. Bleibt dran an der Richtung, in der ihr euch bekehrt habt. bleibt dran auf dem Weg, den ihr geht. Und nun heißt es, dadurch wurden noch mehr hinzugefügt. Finde das toll. Irgendwie stoßen wir hier auf ein Gen, das äußerst fruchtbar ist. Und wir merken, aha, die Quelle beginnt hier immer stärker zu sprudeln. Klares Zeugnis, Bekehrung nachhaltig, für Jesus leben, andere einladen, hinzukommen. Und jetzt Ermutigung, Hilfe dazu, damit das weitergeht. Und es kamen viele hinzu. Wisst ihr, der Dienst des Barnabas war gar nicht, in den Basar zu gehen, auf die Straße, dort zu predigen und zu evangelisieren. Das konnten die Eingeborenen dort viel besser. Seine Hauptaufgabe war was? Die Leute zu ermutigen, zu stärken, damit sie weitergehen, trotz all der Anfechtungen. Ihr Leiter, wenn ihr es noch nicht wisst, eure Hauptaufgabe ist, eure Leute zu ermutigen, sie zu stärken, weiterzuhelfen für all diese Dinge. Die können viele Dinge viel besser als ihr als Leiter. Ja? Habe ich auch erst lernen müssen. Ich habe immer gedacht, nee, die anderen, die machen das nicht richtig. Bin Fehler gemacht, anstatt die Geduld aufzubringen, zu lehren, zu helfen und so weiter. Ich gedacht, die Zeit, in der halben Zeit habe ich das selber gemacht. Ja, einmal. Barnabas war klüger. Er ermutigte sie. Er unterstützte sie. Und das Ergebnis war, es bekehrten sich immer mehr Menschen. Warum? Weil sie weiterzeugten. Weil sie weiter Bekannte einluden und dazukommen. Und als jetzt die Schar immer größer wurde, war ja kein gemeinsamer Raum da. Also in den verschiedenen Häusern, in den Gruppen, in überall diesen Zellen, sich das weiterentwickelte, da ist es Barnabas, der erkennt, so jetzt ist was dran. Jetzt müsste ich die Leute in der Lehre festigen. Jetzt müsste ich das, was die Erfahrung des Evangeliums unterstützt, vom Wort her vermitteln. Und nun sagt, jetzt brauche ich einen, der mir dabei hilft. Der Barnabas, der wird mir immer sympathischer in seiner Art. Erstens, wie er kritiklos da hineinkommt und sich freut. Und zweitens, wie er sie unterstützt. Und drittens, wie er merkt, das schaffe ich alleine nicht. Da brauche ich jetzt jemanden, der da weiterhelfen kann. Und jetzt erinnert er sich, da ist doch so ein super Jude gewesen, ein Pharisäer der Spitzenklasse, den hat doch der Herr da vor Damaskus erwischt, vom hohen Pferd runtergeholt. Und der ist jetzt Christ geworden und der hat damals in seinem Übereifer da, ja, auch in Jerusalem Unruhe geschaffen, dass die Apostel gesagt haben, zieh mal weiter. Barnabas hat ihn damals unterstützt, aber er zog weiter. Und Paulus, von dem rede ich nämlich, damals hieß er noch Saulus, der ist dann zurück in seine Heimat gezogen. Das sind die Bereiche des heutigen Nordsyriens und der Südostecke der heutigen Türkei. Und wenn wir die Apostelgeschichte und die Zahlen, die wir in den Briefen, Jahreszahlen in den Briefen haben, dann stellen wir auf einmal fest, dass Paulus dort schon 14 Jahre lang am Wirken war. Paulus ist nicht dorthin zurückgegangen, um ein Kloster zu gründen und dort die Heiligkeit zu kultivieren und nebenbei noch Salat anzupflanzen, damit man dann auch sich gesund ernährt, sondern er wirkte dort, verkündigte das Evangelium und gründete Gemeinden, denn sonst hätte Barnabas nie auf welchen Gedanken kommen können. Dem brauche ich, der hat schon Erfahrung, der hat das schon praktiziert. Und dann macht er sich auf den Weg von Antiochien in diese Gebiete und findet den Paulus dort und sagt, Paulus, ich brauche dich. Aber du siehst doch, ich habe doch hier alles voll Arbeit. Paulus, ich brauche dich. Und dann erzählt er ihm von Antiochien. drittgrößte Stadt im Römischen Reich, wachsende junge Gemeinde, viele Bekehrungen, Missionsdynamik und wir müssen in eine neue Phase eintreten. Du bist Pharisäer, du kennst die Bibel, das war damals Alte Testament. Das Neue Testament gab es noch nicht, das war im Entstehen. Du hast Christus erlebt, du bist in der Lage, Christus gemäß zu lehren. Dich hat Gott berufen, Gemeinde zu bauen und dich hat Gott berufen, das Evangelium über die jüdischen Grenzen hinaus in die hellenistische Welt zu tragen. Komm mit und hilf uns. Und Paulus folgt dem Barnabas. Und jetzt kommen sie zu zweit zurück nach Antiochien und lehren dort ein Jahr lang die Gemeinde. Großartig. Ich merke geradezu, wie die Quelle weiterhin stark sprudelt. Ich bitte jetzt alle Missverständnisse mal beiseite zu schicken. Lehre, das ist im eigentlichen Sinn gar nichts Trockenes, Langweiliges und was zum Auswendiglernen und dann Abfragen und so weiter, was wir alles so von Schule und Ausbildung und Studium damit verbinden. Nein, biblische Lehre ist ganz etwas anderes. Biblische Lehre ist, aufzuzeigen, auf welchem Grund des Planes Gottes wir unsere Erfahrungen mit Gott machen, womit wir rechnen dürfen, wie Gott weiter mit uns handeln wird. Biblische Lehre hat den allergrößten Teil Praktikumbezug und Praktikumauswirkung. Und so beginnt Paulus der Seite von Barnabas und umgekehrt beginnen die beiden in Antiochien zu lehren. Lehre ist Festigung, Lehre ist Ausrüstung, Lehre stärkt den Glauben. Und so wächst diese Gemeinde in Antiochien weiter. Zahlen sind hier nicht angegeben, denn wenn sie da stehen würden, würden sie uns, so sehe ich es, leicht ablenken. Hier geht es aber um die Entwicklung, die da ist, ein Jahr lang. Und nun kommt etwas Interessantes. Diese Gemeinde war innerhalb dieser Stadt unübersehbar geworden. Aber nicht als Gesamtgemeinde, die irgendwo ein Schild hängen hatte vom Namen und Versammlungsort, sondern war sichtbar in den einzelnen Menschen. Denn die Bevölkerung, die über sie redete, und die Leute fragten, ja, was sind denn das für Leute, wen meint ihr denn da? Wir haben hier so viele, die Kybele, die Isiris-Leute, die der Dionysius-Kult, und dann sind da jetzt auch von Ostasien und sonst irgendwie so viel, da war ja jede Menge da. Nein, sagten sie, das nicht. Ja, aber wen meint ihr denn? Ja, die von Christus sprechen, die wie Christus leben, die Christen. Aha, das war nicht der Eigenname. Da war keine Gemeindeversammlung einberufen. Lass uns doch mal ein Brainstorming machen, wie wir uns nennen. Wir brauchen ein Logo, um uns besser verkaufen zu können. Denn da muss eine Identifikation da sein, nicht? Wie es in Neudeutsch dann heißt, nein, gar nicht. Die lebten, die wirkten, die standen für Jesus. Und die Leute, die sich fragten, wer sind denn das für Leute? Die kommen zu der Überzeugung, die sind wie Christus. Die sind so wie der, von dem sie reden, den sie bezeugen, den sie erlebt haben, Christen. Boah. Was für eine Inflation hat dieser Begriff erlebt? Wer schimpft sich nicht heute alles Christ? Jeder, der irgendwo Kirchensteuer zahlt, hält sich schon für einen Christen. Jeder, der irgendwo in einer Kartei steht, hält sich für einen Christen. Und jeder, der im sogenannten christlichen Abendland lebt, der spricht von den Werten des christlichen Abendlandes, hat alles mit dem überhaupt nichts zu tun, um was es hier geht. Nehmen wir mal an, die kleinen grünen Männchen auf dem Mars, die gibt es wirklich. Gibt's ja nicht, aber wir wollen es mal annehmen. Und die würden dann hier ganz überraschend auf die Erde kommen und würden hier in Karlsruhe Durlach landen und würden sich hier im Stadtgebiet bewegen, würden auch Christen kennenlernen hier, würden fragen, was sind das für Gebäude, die da oben so einen großen Turm haben, wer wohnt denn da, ja, eine Glocke, also wie auch immer, die würden also einen Haufen Fragen stellen, weil sie die Dinge als grüne Männchen vom Mars nicht verstehen. Und die würden dann auch Christen kennenlernen, zuhören, worüber sie reden, würden ihnen zuschauen, wie sie handeln, würden sogar ihre Interessen versuchen zu erfassen und was denn wichtig in ihrem Leben wäre. Und wenn die grünen Männchen sich dann an ihrem Raumfahrzeug treffen, um wieder zurückzukehren und auf dem Mars Bericht zu erstatten, was würden die denn uns für einen Namen geben? Ich vermute uns Männer nach einer Automarke, weil das ein Thema ist, das ständig im Vordergrund steht. Bei den Frauen vermute ich irgendein Modelabel oder irgendeine neue Diät oder so etwas. Also ich nehme an viele Namen, aber würden diese grünen Männchen tatsächlich auf die Idee kommen und damit zum Mars zurückreisen? Und sagen, das sind Christen. Hier in Antiochien war es so. Unübersehbar. Nicht nur an ihren Worten, die man hörte, sondern auch an ihren Taten, die man gesehen hat und im Mittelpunkt ihres Lebens. Hier wurden die Jünger, die Nachfolger Jesu, zum ersten Mal Christen genannt. Merkt ihr, wie stark diese Quelle eigentlich sprudelt und weiterhin sich so ausbreiten will? Ich fasse nochmal zusammen. Wir entdecken für diesen Quelltopf, wie da die Achquelle, entdecken wir klares Zeugnis. Verkündigung von Jesus, eindeutige Bekehrungen, nachhaltige Ermutigung, miteinander verstärkte Evangelisation, Lehre, um auf Christus ausgerichtet zu sein. Und sie wurden zum ersten Mal Christen genannt. Jetzt würde ich am liebsten weiter predigen und lehren, denn das Nächste, das folgt auf der nächsten Seite, wenn ich meine Bibelübersetzung umblätter. Diese Gemeinde wird aktiv, sie sammelt Geld, um Menschen in Not zu helfen. Die soziale Verantwortung in der Hungersnot. Christen, ach die armen Menschen. Wisst ihr, wir sind die steinreichsten Leute der Welt und jammern auf einem hohen Niveau, anstatt die Herausforderung anzunehmen, die ringsherum in der Not da sind. Für die Christen war klar, da helfen wir. Dann was Weiteres. Vielleicht sollte ich das nächste Mal bei einer anderen Gelegenheit über diese Merkmale dann weitersprechen. In dieser Gemeinde, das ist die erste Missionsgemeinde. Habt ihr schon gewusst? Während Jerusalem noch im Nest saß und da aufgeschüttelt werden musste, war Antiochien eine Gemeinde geworden, wo die Christen so das Christsein auslebten, dass sie, als sie zusammenkamen als Verantwortliche, sprach der Heilige Geist, jetzt sondert mir doch die aus, die ich berufen habe, das Evangelium in andere Länder zu tragen. Die wurden nicht durch Prophetendienst berufen, weder Paulus noch Barnabas, die hatten längst ihre Berufung, sondern das wurde jetzt bestätigt. Und die Bestätigung führte dazu, dass diese Gemeinde sofort sie aussandte zu der ersten Missionsreise, später zur zweiten und dritten. Und Paulus kam immer wieder dahin in diese Gemeinde und verantwortete seinen Dienst dort. Ich habe mit großem Erstaunen vor einiger Zeit die Geschichte einer Gemeinde unserer Zeit verfolgt, die so ähnlich unkonventionell aufgebrochen ist durch Zeugnis, Bekehrung und Miteinanderarbeiten. Kamen Leute hinzu, haben ihnen geholfen, brachten Strukturen hinein. Und als sie davon hörten oder ihr Herz bewegt war, das müssen andere auch hören. Nicht nur unsere Nachbarn, nicht nur die Nachbarorte, nicht nur die Gegend, sondern auch in Übersee. Und da kam die auf die Idee, von unserem Geld geben wir den Zehnten, dann machen wir das auch von unserem Bestand an guten Leuten. Na, ich dachte beim Lesen, jetzt bin ich mal gespannt. Dann haben sie einen Arzt, einen Architekten und noch jemand gesagt, ihr seid der Zehnte unserer Gemeinde, ihr geht hinaus in die Mission. Und das Interessante war, in deren Herzen war schon sowas, weil Gott das, die Berufung im Herzen schenkt und bestätigt das durch die Gemeinde und derer, die in Leitungsverantwortung stehen. Und die sind rausgegangen, haben ihren Job, ihre Karriere, die Dinge da hinten gelassen, haben das Evangelium weiter verkündigt. Merkt ihr, wir haben noch einiges zu tun, wieder zu diesen Quellen zurückzukommen. Da waren einige unserer Vorväter schon viel weiter. Bei den Herrnhutern und den anderen frankischen Pietisten vor über 250 Jahren, die haben das genauso gemacht, den Zehnten an Menschen ausgesandt. Die haben allerdings gelost unter Gebet. Die ganze erste Generation ist auf die Fieberinsel in der Karibik gereist und im ersten Jahr gestorben. Boah. Als die Nachricht hinkam, da hat die Gemeinde keine Trauerbeflaggung gemacht, sondern hat zusammengefunden, hat gebetet und hat gesagt, die Stellen müssen alle wieder besetzt werden. Und so ging es weiter. Back to the roots, zurück zu den Quellen. Und jetzt werdet ihr verstehen, dass ich Jerusalem gar nicht so als Urquelle ansehe. Das war begrenzt, das war formell, das war gesetzlich ausgerichtet, sondern Gemeinde zu Antiochien ist der eigentliche Ursprung einer Gemeinde, die in weltweiter Verantwortung den Auftrag erfüllt, den Jesus hat. Nun möchte ich aber zu der Kernaussage zurück. Dort wurden sie zuerst Christ genannt. Bist du Christ? Ich erwarte keine laute Antwort, auch kein kräftiges Nicken. Gott schaut sowieso nach innen. Bist du Christ? Ich möchte sagen, von der Substanz in Jesus ja, aber gib ihm mehr Raum, dass der Christus in dir, in mir, in uns Gestalt gewinnt, dass das erkennbar wird. Und das Christsein sich in diesen praktischen Schritten dann auch weiter umsetzen kann. Ihr lieben jungen Leute, habt ihr für euer Leben mit eingeplant, dass Gott etwas ganz anderes vorhaben könnte? Ja, gehört mit dazu. Und auch ihr anderen, habt ihr mit eingeplant, dass Gott auch da ganz praktische Elemente von Christsein wieder zum Tragen bringen möchte? Und du spürst, ich möchte heute Morgen den Herrn bitten, dass er durch seine Innewohnung mein Christsein bestärkt. Dass mein Christsein deutlich erkennbarer wird und dass mein Christsein Auswirkungen hat, wie hier am Anfang. Es mag auch sein, dass hier Menschen sind, die hielten sich bisher konfessionell für Christen, durch Kirchenzugehörigkeit, durch die Erziehung aus dem Elternhaus, die aber anhand des Textes, des Wortes Gottes gemerkt haben, wenn das Christsein ist, da bin ich noch weit entfernt. Ich höre das Wort, aber eine klare Bekehrung habe ich noch nicht. Oder andere, ich habe mich zwar bekehrt, aber ich habe mich nie in die Verbindlichkeit hineinnehmen lassen, zu einem Zeugnis. Oder selbst da, wo Verbindlichkeit da ist, dass Ermutigung durch Ältere da ist. Ich spreche jetzt auch die älteren Christen an. Ermutigt ihr die Neuen, die Anfänger, indem auch das ist Christsein. Und dann auch Lehre. Lehre ist keine Beliebigkeit. Lehre ist etwas, was Gottes Wirken aus dem Wort Gottes her klar macht. Und da ist es für eine Gemeinde, die wirklich aus Christen besteht, wichtig, dass man auch das als Maßstab für unser Leben gelten lässt. Dort in Antiochien, in dieser drittgrößten Stadt des Römischen Reiches, wurden die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt. Werten wir diesen Begriff wieder total auf durch unser Leben, durch wie wir miteinander leben und wie wir auch Gemeinde ausleben in diesen Merkmalen. Sie wurden zum ersten Mal Christen genannt.